herzlich willkommen bei Hörspiele, dem Podcast der Bregenzer Festspiele. In dieser Folge geht es um die zeitgenössische Oper Kapitän Nemos Bibliothek. Dieses außergewöhnliche Werk, in dem die beiden Hauptrollen auch von zwei Puppen gespielt werden, ist in diesem Festspielsommer am 27. und 29. Juli auf der Werkstattbühne zu erleben. Kapitän Nemos Bibliothek führt ins klingende Reich der Fantasie und feiert in Bregenz seine österreichische Erstaufführung. Das Werk von Komponist Johannes Kalitzke basiert auf dem gleichnamigen Roman des schwedischen Schriftstellers Per Olof Enquist. Wie der Roman nimmt auch die Oper das Publikum mit in eine geradezu verstörende Traum- und Wahnwelt. Nordschweden im Jahr 1934. Ein kleines Dorf, in dem Armut und bigotte Religiosität das Leben der Menschen bestimmen. Hier kommen zwei Jungen auf die Welt. Sie wachsen miteinander auf, sind Freunde und erleben gemeinsame Abenteuer. Auffällig ist allerdings, die beiden Jungs sind der Mutter des jeweils anderen wie aus dem Gesicht geschnitten. Ein Zufall? Mitnichten. Der Dorfpfarrer verkündet der Gemeinde, dass die Hebamme die Buben bei der Geburt vertauscht hat.
Ich habe euch Bedeutendes zu verkünden. Ihr seid das Opfer eines Missgeschicks.
Dieser Fehler muss korrigiert werden. Ein Gericht entscheidet, dass die beiden zurückgetauscht werden. Für die Erwachsenen dieser tiefgläubigen Gemeinde ist damit die Ordnung nach Gottes Plan wiederhergestellt. Für die beiden Buben, den namenlosen Ich-Erzähler und seinen Freund Johannes, beginnen mit dem Rücktausch jedoch schreckliche Erfahrungen. Das vermeintlich richtige Leben erweist sich für sie als das Falsche. Die neue Familienkonstellation löst eine Verkettung von Verlust, Entfremdung und sogar Tod aus. Zuflucht finden die beiden Jungen in der Fantasiewelt von Jules Vernes Buch 20.000 Meilen unter dem Meer. Immer wieder tauchen sie hinab zur Bibliothek in Kapitän Nemos Unterseeboot Nautilus. Identität, Doppelung, Entfremdung und Außenseitertum. Die Themen dieses psychologisch scharf beobachteten Gesellschaftspanoramas von Autor Per Olof Enquist werden von Komponist Johannes Kalitzke musikalisch aufgegriffen. Das Erwachsenwerden der beiden Jungen spiegelt sich in einer Serie klanglicher Metamorphosen wider. Das Thema der Entfremdung wird in surreal anmutenden Klangkonstruktionen, elektronisch verformten Alltagsgeräuschen und Tierlauten umgesetzt. Der Einsatz von elektronischer Musik und technischer Veränderung von Klangfarben spielt eine ganz zentrale Rolle in Johannes Kalitzkes Arbeit. Nicht nur in der Oper Kapitän Nemos Bibliothek.
Also das würde ich ein bisschen zu meinem Personalstil zählen. Da gibt es verschiedene Antworten. Erstmal ist es manchmal sehr interessant, die Reichweiten der Instrumente zu erweitern, dadurch, dass man das Instrument weiter benutzt außerhalb seines Klangumfangs. Oder aber auch dynamisch oder in der Farbe zu verändern. Also ich gebe ein Beispiel, es gibt ein Zwischenspiel, da gibt es Klarinettenklänge und die sind gegendert. Das heißt, es gibt ein Programm, da kann man jeden beliebigen Klang als weiblich oder männlich definieren und das dann umtauschen. Und das war bei den Klarinetten auch so. Die klingen dann wie Eisenbahnpfeifen durch diesen Effekt. Also das heißt, die Veränderung von ganz natürlichen Instrumenten in eine Weise hinein, die sie verfremdet, ist einerseits eine ganz interessante Geschichte. Oder man hat eben tatsächlich Geräusch- oder Umweltklänge, die dann so verwendet werden, dass sie in den instrumentalen Kontext so eingegossen werden, dass sie zu Musik werden. Und man vor allen Dingen möglichst auch gar nicht mehr unterscheiden kann, kommt das jetzt vom Live-Instrument oder kommt das von der Elektronik. Das ist ein großes Abenteuer bei jedem Stück.
Kapitän Nemos Bibliothek ist eine Oper, die nicht nur musikalisch nachwirkt. Der Stoff, herzergreifend. Die Umsetzung, außergewöhnlich. Wo sonst werden die beiden Protagonisten auch von Puppen dargestellt?
Also ich suche eigentlich bei jeder Oper irgendeine Ebene, die noch dazukommt, um nicht gewissermaßen in der Schublade der konventionellen Oper zu erstarren. Beim letzten Fall hatten wir dann noch das Tanztheater mit drin und diesmal sind jetzt halt die Puppen. Und mich hat immer fasziniert, wie das Betrachten und Mitleben von geführten Puppen aus Sicht der Zuschauerinnen und Zuschauer funktioniert. Und in gewisser Weise nimmt man ja beim Betrachten am Leben der Puppe teil. Das, was sie an Ausdruck oder Mimik nicht herstellen kann, ergänzt man durchs Schauen. Das zieht einen rein. Und man ist unglaublich intensiv betroffen, wenn man plötzlich merkt, je nach Körperhaltung oder je nach Situation, lacht oder weint die. Ja, tut sie nicht. Aber man bildet sich das dann ein. Und ich habe gesagt, dieser Effekt muss irgendwie auch mal in eine Oper rein.
Für die Umsetzung auf der Bühne sorgt Christoph Werner, der Intendant des profilierten Puppentheaters Halle. Er entwickelte ein szenisches Konzept, das auf einem Neben- und Miteinander von Sängern und Sängerinnen, Puppen und Puppenspielern beruht. Dem Publikum wird so der permanente Wechsel zwischen Realität und Traumwelt erfahrbar gemacht. Die Puppenspieler und Puppenspielerinnen agieren dabei nicht als verdeckte Beweger, sondern offen sichtbar oder sogar als Doppelgänger und Spielpartner. Ein ganz bewusst eingesetztes Stilmittel, sagt Regisseur Christoph Werner.
Es ist eben in dieser offenen Spielweise die Möglichkeit zu sehen, wie die Puppenspieler spielen und gleichzeitig das Ergebnis zu sehen. Das heißt, man sieht, wie die Illusion erzeugt wird und erliegt ihr aber im gleichen Moment. Und das ist natürlich ein besonderer Genuss. Und dann ist es so, dass man durch diese offene Spielweise eben mehrere Ebenen gleichzeitig darstellen kann. Hier ist es eben möglich, das gleichzeitig zu machen, wenn der Puppenspieler, der die Puppe führt, nicht hinter einer Maske versteckt ist, sondern wir in sein Gesicht gucken können. Dann können wir ja sehen gleichzeitig möglicherweise, was er empfindet, während er die Puppe spielt. Und das kann sich widersprechen. Man kann umdrehen, dass der Zuschauer den Eindruck hat, nicht der Puppenspieler führt die Puppe, sondern die Puppe ist sozusagen der bestimmende Darsteller in diesem Spiel und so weiter und so fort. Also da gibt es viele Möglichkeiten und diese Möglichkeiten immer wieder zu erforschen und auszuschöpfen, das ist etwas, das mir seit über 20 Jahren große Freude macht.
Diese Illusion überträgt sich auf das Publikum. Besonders dann, wenn auf der Bühne zwei Rollen von vier Darstellenden gespielt werden. Zum einen ich und Johannes als junge Erwachsene, gespielt vom russischen Countertenor Juri Juschkewitsch und der Sopranistin Johanna Zimmer. Zum anderen die beiden Jungen im Kindesalter als Puppen, die lebensecht wirken.
Wir haben Puppenbauer, die wir mit so etwas beauftragen. Das sind Profis, die das schon viele Jahre machen, Bildhauer meistens oder manchmal auch Maskenbildner im ersten Beruf. Und dann haben die sich über die Jahre spezialisiert. Und hier war es so, dass wir gesagt haben, die Puppen sollen wie die Sänger aussehen. Denn im Zentrum dieser Geschichte stehen Kinder. Und Kinder auf dem Theater sind immer ein Riesenproblem. Entweder steckt man Erwachsenen alberne Kostüme und dann benehmen die sich komisch, oder man fragt irgendwelche Kinder, ob sie sich selber darstellen, aber deren Darstellerrepertoire ist natürlich begrenzt. Und da ist die Puppe eben prädestiniert, eingesetzt zu werden. Und wir haben hier also 9-10-jährige Kinder, die genauso aussehen wie die Sänger, die deren Erwachsenes ich verkörpern. Wir haben also von einem Menschen zwei Körper, einen Kinderkörper, das sind die Puppen, und einen Sängerkörper, das sind die Sänger. Und wir haben uns einfach Kinderfotos von denen schicken lassen und dann werden Zeichnungen daran gemacht und dann fangen die an, die zu modellieren und dann wird das abgefilmt und dann schicken die mir das und dann reden wir darüber. Und wenn die fertig sind, dann werden die abgegossen. Und dann gibt's den Körper dazu und dann werden die angemalt, dann kriegen sie Wimpern, dann kriegen sie Haare. Und irgendwann sehen sie so derart lebensecht aus, dass man sich zu Tode erschreckt, wenn sie im Büro sitzen und man schließt die Tür auf und da sitzt jemand und man denkt, um Gottes Willen, wer?
Ja, ich habe versehentlich manchmal bei der Probe den guten Morgen gesagt, weil die saßen. Ich habe die dann von hinten gesehen, da waren ja schon alle da. Es waren aber nicht die Sänger, es waren die Puppen.
Nicht nur wegen der detailliert gestalteten und virtuos gespielten Puppen ist Kapitän Nemos Bibliothek ein Muss für alle Freunde der zeitgenössischen Oper. Auch das Bühnenbild von Angela Baumgart ist beeindruckend. Eine verglaste Kuppel, durch deren Fenster das Publikum mittels Videoprojektion die Welt sowie die Träume der Protagonisten sehen kann. Wenig überraschend, dass Johannes Kalitzkes Werk bei seiner Uraufführung Ende April bei den Schwetzinger Festspielen euphorische Kritiken bekam. So urteilte beispielsweise die Frankfurter Allgemeine Zeitung: Kapitän Nemos Bibliothek gerät zum Bühnenerlebnis der Superlative. Ein Lob, das auch die Inszenierung von Christoph Werner einschließt.
Ich bin ein Regisseur, der Geschichten erzählt. Dafür bin ich bekannt und das ist das, was ich kann und was ich tue. Und das ist eine Geschichte, die der Zuschauer, glaube ich, gut nachvollziehen kann und die natürlich gruselig ist und eine Geschichte, die von Schmerz handelt und von Verlust und von der Frage, wie wird ein Mensch ein Mensch? Ich glaube, dass es ein kurzweiliger Abend ist, der schnell vorbeigeht. Es passiert viel. Und man kann es auch als eine ganz geradlinig erzählte Geschichte begreifen.
Kapitän Nemos Bibliothek mit einer Fülle an Klängen, Bildern und Eindrücken. Absolut empfehlenswert.